Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen Hoch- und Vielbegabte, Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Herzlich willkommen, da bin ich wieder, Ty Parker. Herzlich willkommen zu einem Late-Night-Special. Das sind die Mikroaufnahmen, die ich spät nachts mache. Wenn die Welt da draußen schläft und alles ein bisschen ruhiger wird und ich ein bisschen zur Ruhe komme. Und dann ist Zeit, die philosophischen Fragen auszupacken. Und da habe ich Lust drauf. Und heute ist mir durch den Kopf gekommen, das Thema zu besprechen, über ADHS zu sprechen, einmal. Und warum mein Weg mit ADHS ohne Medikamente geht. So. Und warum ich den Weg ohne Medikamente gehe. Also, ja, macht es euch gemütlich. Mal gucken, wie lange das hier geht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Thema genauso interessiert wie alle anderen Themen um ADHS. Und ja, ich denke, wir steigen einfach mal ein. Zunächst mal muss ich erwähnen, dass ich in meinem Leben auch einen medizinischen Hintergrund habe. Und zwar auf drei verschiedenen Ebenen. Und der erste war, ich habe einen Beruf gelernt, einen Ausbildungsberuf, den man an einer Privatschule lernt, kann man nicht staatlich lernen oder so. Und zwar war ich in meinem allerersten Beruf biologisch-technischer Assistent, habe da ein staatliches Examen gemacht. Und als biologisch-technischer Assistent habe ich dann später nach meinem Aufenthalt als Zivildienstleistender, indem ich dann Rettungssanitäter geworden bin, also auch einen medizinischen Bereich und dann noch 2 Jahre dort gearbeitet habe oder aktiv war, fast 2 Jahre und sehr viel natürlich über den medizinischen Sektor gelernt habe und da drin gearbeitet habe, war ich dann später auch noch als biologisch-technischer Assistent in der Forschung, in der medizinischen Forschung und zwar in der humanmedizinischen Forschung in einem DFG-geförderten Forschungsprojekt an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und dort haben wir geforscht, das war in der Ophthalmologie, also in der Augenheilkunde und haben an einer Krankheit geforscht so und wollten die heilen. So, da war ich dann der Laborleiter und hatte die Laborleitung und unter anderem auch Doktoranden betreut und habe ja in diesem Zeitfenster eben sehr, sehr viel Einblicke bekommen in den klinischen Alltag, auch so first hand sozusagen. Hatte das auch schon natürlich aus meinem Rettungssanitäterwesen heraus. Da war ich natürlich auch in der Klinik eingebunden und war natürlich, da hat man natürlich auch alles gesehen, von Operationssaal bis Emergency Room und natürlich dann das Retten vor Ort. Und ja, jedenfalls in der Klinik, in der Forschung, wo ich war, habe ich dann mit einem Professor zusammengearbeitet, der später eine Klinikleitung übernommen hat in einer anderen Stadt. Und wir haben ein ganz tolles Forschungsprojekt zusammen gemacht. Und dort habe ich eben sehr viel Kontakt dann gekriegt mit der Ausbildung der Mediziner. Wir hatten einige Doktoranden im Labor, die ich dann, wie gesagt, betreut habe mit ihren Doktorarbeiten. So ein bisschen, die haben ja dann im Labor so verschiedene kleine Versuche gemacht, die sie dann für die Doktorarbeit sich ausgedacht hatten und konnte auch so ein bisschen mal über die Ausbildung was erfahren, war auch in den Hörsälen mit drin mal, wenn mein Professor einen Vortrag gehalten hat, habe da auch ein bisschen was aufgeschnappt, war auch in der Ausbildung dann mal mit den Medizinern mitgelaufen, in dem Klinikalltag, war auch mit im Operationssaal und habe dort eben beigewohnt und beigesessen mit meinem Professor Operationstechniken geübt, die wir später dann im, also nicht am Menschen, aber ich war halt dabei und später halt habe ich ihm dann assistiert im Schweinemodell, an dem wir gearbeitet haben. Also dieser ganze klinische Bereich ist mir sehr wohl bekannt Und auch in meiner ersten Ehe war ich mit einer Frau verheiratet, meiner Frau verheiratet, Ex-Frau verheiratet, die auch in der Klinik, nämlich auf der Intensivmedizin gearbeitet hat über viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Und ich habe da natürlich auch super viel mitbekommen, wie Ärzte arbeiten, auch die Denkweise, die Philosophien. So. Also das ist zu meinem Hintergrund. Nur, dass das hier klar wird, dass ich durchaus eine Sicht auf Mediziner habe, die vielleicht nicht jeder hat und die mich dazu bringt, gewisse Schlussfolgerungen zu ziehen in meinem Leben. So. Ja, jetzt, also eine Sache, die ich zum Beispiel in dieser ganzen Zeit, deswegen wird es jetzt interessant, wenn es eben um das Thema ADHS und Medikamente geht, eine Sache, die ich damals gelernt habe, ist, die eigentlich wichtigste Arbeit des Mediziners ist ja, eine ordentliche und solide Anamnese zu machen. Also hinzugucken, was für Symptome schildert der Patient. Ein Symptom wird übersetzt im medizinischen Sektor als das Erleben einer was auch immer auftretenden Art und Weise eines Schmerzes oder wie gesagt eines Symptoms, das ist ja das Wort dafür, aber das ist das physische Erleben des Patienten. So, also das ist anders als das Anzeichen. Ein Anzeichen ist das, was der Arzt sieht. Okay? Ein Husten ist beides. Also wenn der Patient hustet und sagt, ja, ich habe so einen Hustenreiz, das Husten ist ein Anzeichen, das kann der Arzt von außen sehen, das kann er sagen, oh, Sie husten, das ist ein Anzeichen für. Und der Patient kann sagen, ja, ich huste, also das ist das, wie er es erlebt. Ne? So. Im Bereich ADHS wird ein großer Fehler gemacht, es werden Anzeichen als Symptome bezeichnet. Ne? Zum Beispiel von außen beobachtet, dass also der Patient, in Anführungsstrichen, also der ADHS-Mensch, ein Defizit hat zum Beispiel. Man sagt, du hast ein Aufmerksamkeitsdefizit. Das ist ein Symptom. Symptom also in Richtung zeigend auf eine Krankheit. So. Und letzten Endes gefällt mir daran schon nicht, dass von außen etwas über mich gesagt wird, was meinem Empfinden gar nicht nahe kommt, denn ich fühle mich gar nicht krank. Also ich fühle mich vielleicht anders und ich fühle mich vielleicht auch nicht verstanden, aber ich habe mich nie krank gefühlt. So. Das ist etwas, wenn man sich jetzt ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt, ADHD und ADHS, und ich habe natürlich dann diese Bücher von Gabor Maté gelesen und auch die Philosophie davon und natürlich auch dann die Bücher der klinischen Ärzte gelesen, die mir dann sagen, ja, hier Medikament und so. Und habe dann für mich entschieden, so, also ich möchte kein Medikament. Ich habe kurz drüber nachgedacht und gesagt, okay. Ich war auch über einige Zeit in einem amerikanischen Coaching-Kontext, habe mich da eingeschrieben und war über Monate in Gruppencoachings mit einer sogenannten amerikanischen Expertin zu dem Thema, die den Ansatz ganz stark dort vertreten hat, so ein Teil der Lösung ist eben Medikation, dann Koffein und dann bin ich schon bereit irgendwie zum Funktionieren. So. Und das wird da auch immer mehr oder weniger als Standardlösung um alles Verständnis drumherum, um ADHS herum, wird das aber erstmal, das ist quasi in Stein gemeißelt, so, das ist eigentlich der Weg. Also du brauchst eine vernünftige Medikation und du brauchst dein Koffein. Und dann, dann wird alles, und dann gucken wir uns nochmal alles andere drumherum an. Entschuldigung, so. Also dieses ist ein Ansatz, den ich dann da erlebt habe und habe sofort gemerkt, habe ich ein Störgefühl, ich möchte das nicht. Warum möchte ich das nicht? Weil ich seit einigen Jahren an einer Autoimmunkrankheit leide und auch mit der Auseinandersetzung dieser Krankheit gelernt habe, dass der medizinische Ansatz ein völliger Murks ist. Die Medizin mir dort nichts bieten kann, außer ein Flächenbombardement meines Immunsystems vorzunehmen. Also das mit Immunsuppressiva zu bombardieren, die normalerweise organtransplantierte Menschen erhalten. Und da habe ich gesagt, das kann ja nicht der Weg sein, es muss ja einen anderen Weg geben. Habe mich dann damit auseinandergesetzt und habe dann gesehen, dass es sehr wohl Heilungswege für Autoimmunkrankheiten gibt. Und da ist ja bei mir schon die Auseinandersetzung seit einigen Jahren damit gewesen. Das heißt, da habe ich mich schon eingelesen und eingearbeitet und habe auch schon angefangen, diesen Heilungsweg zu gehen. Und das heißt, ist ja schon so eine Grundskepsis erstmal gegenüber der Medizin da, und die habe ich auch schon aus meiner Zeit in der Medizin, weil ich nämlich gemerkt habe, dass super schnell von eigentlich fast allen Ärzten, die mir im Leben begegnet sind, super schnell, ich sag mal so, sehr ego-getriebene Diagnosen gestellt werden. So. Das heißt, ein Arzt kriegt Symptome geschildert oder sieht eine Situation und wird dann relativ schnell aufgrund seines Erfahrungsschatzes und aufgrund auch seines eigenen Bildes von sich, wie er denn jetzt kennt, schließlich kennt er sich ja aus in dem Bereich und so, eine Diagnose machen, die aber auch oft einfach nicht richtig ist, muss man auch mal so sagen. Und das habe ich also schon gelernt, im Klinikalltag beobachtet, in der ganzen Zeit, in der ich da war, und das sind dann zusammengenommen über 5 Jahre gewesen, plus eben die Erfahrung ja auch von meiner Lebenspartnerin damals, wo ich ja natürlich schon mitbekommen habe, wie das da läuft auf Arbeit. Natürlich unterhält man sich darüber zu Hause. Es geht nicht um Namen, Patientennamen oder ähnliches, und auch nicht mal um Ärztennamen, aber es geht darum, um das Verhalten schon. Wie wird umgegangen, was wird gemacht und wie wird auch damit umgegangen, wenn es eben nicht richtig ist, ne? Oder wenn die Diagnostik falsch war. Und das sind ja so die Themen, die ja alle so totgeschwiegen werden, ne? Also das ist ja, da kann ja keiner drüber reden, die sind ja auch alle in der Haftung dann schnell. Das heißt, über sowas wird ja in Deutschland zumindest nicht groß geredet. Man hat ja auch keine Chance als Patient, anders als in den Vereinigten Staaten, wo es ja wirklich ist, wenn da jemand einen Fehler macht, kann ja passieren, sind ja auch nur Menschen, dass es das dann auch eine starke finanzielle Reaktion gibt. Also, dass dann ein Anwalt eingeschaltet wird und dann werden ja auch beträchtliche Summen als Schadensersatzregulierung bezahlt. Das haben wir ja in Deutschland nicht. Jedenfalls nicht in dem Umfang. So, also da habe ich so eine Grundskepsis schon immer gehabt und habe immer gedacht, meine Herren, wie schnell die so manchmal sind mit ihren Diagnosen und mit ihren Ansichten und dann auch mit ihren Lösungen, ist ja verwunderlich, ist ja interessant. So. Und bin da zumindest bei diesen ganzen Krankheitsgeschichten, die mich jetzt selber betroffen haben, super, super skeptisch gegenüber der Medizin. Auch mit dem Hintergrundwissen eben aus meiner Erfahrung heraus und dem, was ich gesehen habe. Und das ist meine Meinung und das ist meine Erfahrung. Da kann sich jeder natürlich versuchen, ein anderes Bild zu machen. Bei mir kommt das eben aus der wirklichen Lebenserfahrung am Körper und in der eigenen Situation. Ich habe überhaupt nichts gegen die moderne Medizin. Im Gegenteil, die verbringt wahre Wunder. Gerade in diesem Unfalltrauma-Bereich, was ich da sehe, was da gekämpft wird in den Kliniken, was Medizintechnik dort leisten kann, was Mediziner leisten, Ärzte leisten, Chirurgen leisten, Operationsteams und. Das sind Wunder, das ist wirklich toll. Auch die Medikamente, die es dort gibt und die technischen Möglichkeiten, die aufgefahren werden, um ein Menschenleben zu retten und einen Menschen wiederherzustellen nach schweren traumatischen Ereignissen, Unfall und. Herzinfarkten, Schlaganfall und you name it. Es sind wirklich Wunder, das ist wirklich toll. Das ist ein ganz, ganz großer Segen für die Menschheit und dagegen möchte ich überhaupt nichts gesagt haben. So, das möchte ich nur mal ganz klar sagen. Wo ich aber hingegen ein ganz, ganz große Skepsis habe, ist eben dieser Bereich, in dem die Medizin eigentlich nichts zu bieten hat. Das ist nämlich die sogenannten Autoimmunkrankheiten, die auch dann auch nicht weiter erklärt werden und wo es eigentlich auch überhaupt gar keine richtigen Ansätze der Heilung gibt, weil die Medizin da eben nicht mit dieser Technik auffahren kann und mit der Wissenschaft, sondern es müsste da jetzt Heilung ganzheitlich betrachtet werden, so wie es ja in anderen Kulturen auch gemacht wird, zum Beispiel in China, wo es eben die TCM gibt, also diese traditionell chinesische Medizin, wo es dann eben der Mensch als ganzes System angeguckt wird und gesagt wird, ja, das ist jetzt hier ein Symptom, das will ja was sagen und ich sage dir auch mal was, so zum Beispiel Stress, so als einfacher Punkt, ja. Also das ist ja nun mal einmal so einfach so schon mal ein Punkt. So, und aufgrund dieser Erfahrungen aus meinem Leben habe ich mir gesagt, nee, also, und auch aufgrund mit meinen eigenen Autoimmunkrankheiten oder Autoimmunkrankheit, wo ich in der Klinik war, in einer Spezialklinik und habe mich eine Woche lang durchchecken lassen, wo ich auch wieder eine krasse Erfahrung machen durfte mit deutschen Kliniken und was wir überhaupt bezahlen und was man da überhaupt hinten rauskriegt als Ergebnis. Nämlich nichts, eine große Null, in meinem Fall, also in diesem Autoimmunfall. Und auch alle anderen Menschen, die da hingehen, kriegen nicht so viel mehr raus. Die kriegen dann vielleicht irgendwelche Medikamente, ja, die ein bisschen, die auch eine Zeit lang helfen werden oder die auch bestimmt helfen. Aber die Frage ist immer, zu welchem Preis? So. Und wenn man da genauer hinguckt, dann merkt man eben, ja, eigentlich, können die nicht wirklich was bieten, wollen aber auch nicht zugeben, dass sie es nicht können. So, das war mein, das ist das, was ich damit gekriegt habe. So, also ich war eine Woche in einer Spezialklinik eingeliefert, wirklich richtig stationär aufgenommen mit einem Pipapo und dann wird man ja vermessen und gewogen und alles wird mal durchgecheckt und man kriegt so ein bisschen dies geröntgt und das geröntgt und also diese Diagnostik oder diese Vordiagnostik, die nimmt halt eigentlich schon die meiste Zeit in Anspruch. Dann kriegt man die meiste Zeit liegt man da rum. Also ich habe das mal ausgerechnet. Ich war da irgendwie weniger als 2% der Zeit, die ich im Krankenhaus war, habe ich da einen Arzt gesehen. Ne? Also so, ich habe dann vielleicht noch mal einen Pfleger gesehen oder ich habe vielleicht auch noch mal einen Anwender gesehen, der bei mir irgendeine komische Therapie gemacht hat. Ob es eine sinnvolle war oder nicht, sei dahingestellt. Also die Effekte waren jedenfalls weder lang anhaltend noch. Es war vielleicht für den Moment mal schön irgendwie, dass man irgendwie eine Verordnung gekriegt hat, also irgendeine Therapie, irgendeine Behandlung so gekriegt hat. Das war für den Moment irgendwie das Gefühl, oh, mir wird geholfen. Aber es hat natürlich überhaupt keine langfristigen Wirkungen gehabt oder so. Das sind alles so Augenwischereien, die da gemacht werden in den Kliniken, die ich nicht nachvollziehen kann, die bezahlt werden. Gut, Leute haben da ihren Job, sei es drum, ist okay. Aber alles andere, was da gemacht wurde, war im Nachhinein betrachtet auf einem Level. Ja, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Ich weiß gar nicht, da werden dann so Ernährungsunterrichtsstunden gegeben, zum Beispiel, wo im Nachhinein jetzt, wenn ich mich wirklich mit meiner Krankheit auseinandersetze und das wirklich mal mache, wie ich mich ernähren muss, dann ist das da, das sind das keine 5%, die da erreicht werden. Also da wird völlig Larifari den Menschen einen erzählt, ja, ihr müsst ein bisschen dies weglassen und ein bisschen das essen und dann wird schon gut. Ja, aber die richtige Wahrheit, wie es um die Menschen steht und welche Ursachen denn ihre Autoimmunerkrankung haben, die werden da überhaupt nicht angekratzt, nicht im geringsten. So. Das ist ja meine Erfahrung, genau. Deswegen habe ich dann also dankend auch diese Medikamente abgelegt, die ich damals für diese Autoimmunerkrankung, wie gesagt, dieses immunsuppressiver Flächenbombardement, das möchte ich nicht. Ich möchte mein Immunsystem nicht zerstören, ich möchte es aufbauen und heilen, beziehungsweise ich möchte einfach, dass mein Körper heilt von alleine und dazu muss ich Dinge tun und dazu muss ich mir dann woanders Hilfe suchen. Das habe ich dann auch gemacht. Zum Glück haben wir heute das Internet, und da kann man eben sehr, sehr viel Gutes finden und findet dann auch seinen Heilungsweg, der eben viel dann mit Psyche zu tun hat, mit im Körper gespeicherten Ereignissen, Traumata aus der Kindheit, tralala. Und natürlich auch Ernährung und Giftstoffen im Körper und Ähnlichem. Und da muss man irgendwie einen anderen Weg gehen, einen anderen Heilungsweg, der oft relativ simpel ist, wenn man mal davon ausgeht, was man zu tun hat. Es ist natürlich sehr hart umzusetzen, aber es ist von der Sache her simpel. Also wenn ich jetzt sage, einfach mal gar kein Zucker mehr essen, kein Gluten und nur selbstverarbeitetes Essen und ähnliches. Dann klingt das ja erstmal einfach, aber wenn man dann mal guckt, wie ist denn meine Ernährung und dann merkt man mal schnell, wo ist denn überall Zucker drin und Gluten und Milchprodukte weglässt und so. Allein das ist schon für viele ja völlig undenkbar, zu sagen, so, ja, lass mal alle Milchprodukte weg. So. Und Eier auch übrigens und das noch und das noch. Also das ist, und Fleisch auch natürlich, also auch vegan. Ne? Da steigen dann viele einfach aus. So. Aber führt zur Heilung, so nachweislich. Da gibt es ganz viele Beispiele und dann kriegt man das in den Griff. So. Aber das ist ein großer psychischer Kampf und den muss man auch aufnehmen und gewinnen können. Da braucht man Hilfe. Und die wird uns hier halt eben nicht gestellt. Die Hilfe, die wir eigentlich bräuchten, wäre eine therapeutische Hilfe und eine qualifizierte Ernährung und. Also schon ganz viele verschiedene auch und eine Körpertherapie und dann alles zusammen und mal eine Auszeit von dieser Welt und vielleicht ne, eine Hilfe zu Hause und all solche Sachen, dass man mal für eine Zeit lang Zeit hat, dass der Körper heilen kann und auch aufarbeiten kann. Und das wird halt nicht gewährt hier in unserem Land. Das wollen wir nicht, das können wir uns anscheinend nicht leisten und dann muss der Mensch halt zusehen. So, dann kriegen wir halt irgendwelche Symptomspritzen und dann geht es für eine Zeit lang wieder und dann, ja, machen wir halt so weiter. Also ich habe mich dazu entschieden, aufgrund dieser ganzen Erfahrung aus meinen anderen Erkrankungen und auch aus meinem Leben, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte kein ADHS-Medikament, weil ich auch beobachtet habe, über diese Monate in dieser amerikanischen Gruppe, die übrigens sehr aufgeklärt sind mit Medikamenten, also das muss ich sagen, die kennen sich aus, ne? Die wissen genau über Dosierung Bescheid, die wissen auch, was sind die Top 5 Medikamente, da sind sich auch alle unisono einig und das war eine Gruppe mit über 1000 Mitgliedern, ne? Also wir reden jetzt nicht über irgendwie 5 Leute im Kreis, sondern wirklich über Jahre tausende Mitglieder in dieser großen Community, dieser großen Gruppe, die sich austauschen darüber. Da konnte man also auch wirklich viel nachlesen über die Medikamente und. Also die wissen alle, wovon sie reden. Und die wissen auch, wie gut die wirken, wie gut die nicht wirken. Aber es geht und ging eben einfach immer nur um Funktionieren. So, das heißt, wie kann ich denn besser meinen 9-to-5-Job machen und wie kann ich jetzt besser funktionieren? Wie kann ich jetzt endlich mich besser fokussieren und klar sein und mein Daily Workload schaffen? So, darum geht es eigentlich. Wie werde ich wieder ein produktives Mitglied dieses Systems? Und ja, da ist dann vielleicht der Unterschied zwischen mir und diesen Menschen, dass ich gesagt habe, ich will gar kein produktives Mitglied dieses Systems sein, sondern ich will in diesem System arbeiten, aber ich möchte bitte auch heile sein, ich möchte gesund sein, ich möchte gesund werden und ich möchte auch ernsthaft nicht noch das eine für das andere tauschen. Und alle Medikamente haben einen Nachteil oder mehrere Nachteile, die ja, es eben auch gibt und dazu gehört eben auch, dass Medikamente nur eine Zeit lang wirken. Danach muss man die Dosis erhöhen und das kann man so lange spielen, bis sie irgendwie gar nicht mehr wirken. Erhöht man die Dosis, ändern sich auch immer die Nebenwirkungen. Das heißt, die werden mehr oder anders oder stärker oder auch vielleicht unerträglich. Dann braucht man wieder ein anderes Medikament. Da fängt man dann wieder von vorne an. Es gibt auf Konferenzen über ADHS-Medikamente überhaupt keinen Konsens. Also man wird dann niemals merken, dass Menschen, dass oder anders gesagt, wenn du ein Mann bist und hast eine Infektion, dann wissen die Mediziner aufgrund deiner Körpergröße und deines Gewichts ziemlich genau, wie viel Medikament du brauchst, damit du diese Infektion bekämpfen kannst. Also Antibiotika, sagen wir mal, ja. Da wissen die ungefähr diese Dosierung, so das funktioniert hier bei dir. Und bei einem kleinen Kind dann eben entsprechend weniger. Bei ADHS-Medikamenten ist das völlig off the chart. Das kann komplett andersrum sein. Das kann sein, dass ein großer erwachsener Mann von irgendeiner Substanz nur 10 Milligramm braucht und ein kleiner, quirliger, 10-jähriger Junge davon 100. Und das muss man ausprobieren. Das heißt, du bist erstmal sowieso ein Versuchskaninchen für dich selber. Du musst sowieso erstmal alles rausfinden. So. Wenn du dann gleichzeitig noch eine Ernährungsumstellung machst und gewisse Sachen weglässt, dann verfälscht das schon wieder das Ergebnis. Also ganz, ganz viele Faktoren müssen da überhaupt erstmal ausprobiert werden über einen längeren Zeitraum. Okay, aber natürlich wird jetzt ein klinischer Arzt, der sich damit auskennt, sagen, ja, ist ja gar kein Problem, wir haben hier die Big Five oder so und das kriegen wir schon hin und so kompliziert ist das auch gar nicht. Das stimmt, aber trotzdem werden irgendwann die Medikamente nicht mehr wirken oder auch die Nebenwirkungen eben dein Leben so beeinträchtigen, dass du sagst, okay, das bringt es jetzt irgendwie nicht mehr, weil ich kann nicht schlafen oder ich werde depressiv. Ein Thema, wo viele nicht drüber reden, ist, dass eben eine depressive Phase unbedingt vorher ausgeheilt sein muss, bevor man überhaupt mit ADHD oder ADHS-Medikamenten anfangen darf. So. Das heißt, da musste man eigentlich vorher erstmal sowieso rangehen, weil nämlich ja auch an diesen ganzen Punkten überhaupt nicht gearbeitet wird mit diesen Medikamenten. Im Gegenteil, das kann sogar die Depression verstärken. Und Dr. Gabor Maté, dessen Philosophie ich da ja teile, hat das ja in Eigenversuch gemacht und hat auch gesagt, dass genau das auch bei ihm passiert ist, dass eben dann eine nicht wirklich ausgeheilte Depression dann richtig schwer wurde, auch unter den Medikamenten. Und ja, er dann eben auch gesagt hat, so ja, das kann es ja nicht sein. So, und alle Mediziner, die ich jetzt gelesen habe, sagen auch, okay, das ist eigentlich keine langfristige Lösung, das ist was Kurzfristiges. So. Und dafür ist ja auch okay und gedacht. So. Und habe ich gesagt, ich will es aber kurzfristig nicht, ich will es gar nicht, ich will einfach einen anderen Lebensweg finden. So, habe mich dann auf die Suche gemacht und habe dann zum Glück Dr. Gabor Maté gefunden und sein Buch Scattered Minds oder eben die deutsche Version dann eben Unruhe im Kopf. Ich habe das ja schon besprochen, da könnt ihr mal hier gucken, gibt es noch einen weiteren Podcast über diese Buchvorstellung, die wichtigsten Bücher dazu, meiner Meinung nach. Hört euch das unbedingt mal an. Ja, besorgt euch die Bücher, guckt da rein, lest da rein und dann seht ihr den Heilungsweg und das ist dann eben das Schöne, es gibt ihn, man kann ADHS abändern, es ist keine unveränderbare genetische Erbkrankheit, sondern es ist eine Beeinträchtigung, die in der Entwicklung des Gehirns passiert ist, weil die Umstände in dem wichtigen Alter der kindlichen Entwicklung des Gehirns nicht richtig waren und es geht darum, dass eben wieder durch Neuroplastizität, die ja gegeben ist, also durch den Umbau des Gehirns, auch im hohen Erwachsenenalter, das jetzt wieder sozusagen zu reparieren. So. Und auf dem Weg befinde ich mich, bin da jetzt schon ein ganzes Stück gegangen und bin auch zuversichtlich, dass das auch weiterhin noch positiver wird, als es eh schon ist. Also ich habe positive, sehr positive Ergebnisse gekriegt. Krasse, wirklich krasse, positive Veränderung durch eine Ernährung, eine strenge Ernährung, die eigentlich für meine Autoimmunkrankheit gedacht ist und gleichzeitig aber auch genau das alles überkreuzt, was ich bei ADHS brauche, wenn ich ein besseres Gehirnergebnis haben will, sage ich mal so. Also wenn ich klarer werden will und fokussierter, da werde ich noch einen Podcast jetzt so machen und das kann ich dann nochmal im Detail erklären. Also mit anderen Worten, es gibt Wege, die zu gehen sind, die nachhaltig sind, die dich kein Geld kosten. Medikamente sind ja auch teuer. Und eine lebenslange Medikation ist ja das Ziel jeder Pharma letzten Endes. Seit der Erfindung der Pille haben die festgestellt, oh wow, wir können Menschen dazu bringen, lebenslang oder sehr lange Medikamente zu nehmen. Das gab es ja vorher gar nicht. Also mit der Pille meine ich die Antibabypille, ne? Also die eingeführt wurde in den 60er Jahren, da ging denen dann Licht auf und haben gesagt, wow, Moment mal, wir können ja hier ganz viel Dauermedikamente verkaufen für Menschen. Und seitdem gibt es ja auch eine Explosion von allen möglichen Medikamenten für Herz, für Blutdruck, für alles Mögliche. So, und ja, deswegen habe ich mich entschieden, auf Medikamente zu verzichten. Und ja, habe das noch nie bereut, nicht eine Minute. Natürlich ist es nicht der einfache Weg, es ist nicht der Easy Fix. Ne? Der Easy Fix ist erstmal für den Moment, Mensch, toll, ich gehe dahin, lass mich diagnostizieren und kriege Medikament. So. Und vielleicht zahlt ja auch die Krankenkasse einen Teil oder so oder alles. Oder so, kann ja auch sein. Ne? So, ich habe ja nicht die Erfahrung gemacht. Also, aber ich muss sicherlich was dazu bezahlen und ich habe Nebenwirkungen. Die hat jedes Medikament, die haben auch diese Medikamente. Und die Wirkmechanismen, ja, das ist halt auch alles, ja, da gibt es natürlich Sachen, die wirken sehr gut. Und es gibt Sachen, die wirken eben vielleicht gar nicht mehr so gut oder wirken irgendwann auch gar nicht mehr. Das muss jetzt letzten Endes natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte einfach nicht noch weitere Stoffe in meinem Körper haben, die mich belasten, die meine Leber belasten, weil ich meine Lebergesundheit brauche, um eben gegen meine Autoimmunkrankheit und gegen den Virus da zu kämpfen, der mir die Probleme macht. Und dazu brauche ich eine starke Leber. Und da möchte ich nicht noch meine Leber weiter belasten mit Medikamenten, die das tun. So. Das heißt, ja, ich habe mich da einfach für den gesunden Weg entschieden und gesagt, es muss anders gehen und es geht auch anders und das ist sehr natürlich und kostet auch alles nicht viel Geld. Ist von daher wird es auch nicht so groß wahrscheinlich beworben, weil man da insofern ja erstmal so kein Geld mitmachen kann. So, das ist meine Theorie. ja, dass es dann sehr viel aufwendiger mit viel Arbeit ohne Medikamente geht. Das beweisen eben all die Menschen, die das tun, mit diesem Weg, den ich auch gehe. Ja, und ich sag mal, was ist jetzt kein Heil oder keine Heimlichkeit, aber es sind natürlich viele Dinge, viele kleine Dinge, die man ändern muss, die dann schon auch nachher eine große Hürde darstellen können. Allein die Ernährungsumstellung, die sehr krass ist, wie viele Leute die gesund sind und eigentlich vielleicht nur Übergewicht haben oder ähnliches, scheuen sich davor, das zu tun oder Diabetes haben oder so. Also so, das kann dann, es geht natürlich auch an psychologische Themen ran. Ne? Also eine Esssucht ist ja immer da, weil da ein Trauma ist. Eine Esssucht ist ja nicht beim gesunden Menschen. Ne? Ein gesunder Mensch ist nicht über die Maßen oder ist sich nicht 100 Kilo zu schwer oder so. Das macht er nicht. Also muss man da dann auch wieder hingucken. Gut. Also ja, so viel dazu. Ich bin also kein Gegner per se von Medikamenten. Ich bin kein Gegner von moderner Medizin. Aber ich bin jemand, der sagt, Leute, guckt genau hin, hinterfragt genau und bitte ja, lasst euch nicht eure Schuspe abkaufen oder lasst euch nicht eure Macht nehmen über euch. Und schon gar nicht von Medizinern und schon gar nicht von Ärzten, die euch was über dich, über deinen Körper und über dein Leben erzählen wollen. Behaltet da die Oberhand, behaltet da eure Macht über euren Körper und über euer Leben bei dir und entscheide eben selbst, was gut ist für dich und was nicht. Und man kann es ja ausprobieren. Und ich finde immer, gewisse Sachen sollten einfach die letzte Möglichkeit und der letzte Schritt sein. So, das ist natürlich von Einzelfall wirklich zu prüfen und anzugucken. Ich will hier überhaupt keine allgemeingültige Sachen sprechen. Ich erzähle nur, warum ich mich entschieden habe, eben kein Medikament zu nehmen, warum es mir damit gut geht, warum ich mein ADHS deutlich verbessern konnte. Allein schon durch das Verstehen dieser ganzen Geschichte. Und ja, auch das darüber reden, der Austausch ist wichtig. Also es sind viele Faktoren, ja, die nichts kosten und außer vielleicht ein Überdenken seiner alten Einstellungen. Ja? Und ja, dementsprechend ist da viel möglich. Und da möchte ich einfach ein bisschen Mut machen, wenn du das hörst und jetzt drüber nachdenkst, irgendwie brauche ich Medikamente. Ja, wenn du funktionieren musst, aus irgendeinem Grund gerade, weil du vielleicht gerade in der Prüfungsphase für dein Studium bist oder wie auch immer, oder es irgendwie nicht anders geht, dann ja, sei es drum, aber sei dir bewusst, es ist eben kein Allheilmittel, nicht für immer und nur eine temporäre Lösung und du musst sowieso den richtigen Heilungsweg gehen, so oder so. So, das ist mein Plädoyer. Okay, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut, euer Tai.